Und auf der Anfahrt dahin wurde ich darüber unterrichtet, dass es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt, dass das Unternehmen und hier der Unternehmer Masur mit einer paramilitärischen Schlägergruppe angereist ist, um den Fahrern die Trucks abzunehmen. Und die Situation vor Ort war so, dass dort eine Gruppe aus Polen, Rutkowski Patrol nennen die sich, mit einem panzerähnlichen Fahrzeug vorgefahren ist und einem Fahrzeug, was aussah wie ein Polizeiauto. Da drin befanden sich 18 Schläger, die auch mit schusssicheren Westen ausgerüstet waren. Und die sind auf die Fahrer losgegangen und haben versucht, die LKWs in ihre Hand zu bringen.
Ist Ihnen das gelungen? Konnten Sie LKWs wieder nach Polen überführen?
Nein, das kam dazu, dass Masur auch gleich noch drei Busse, Kleinbusse mit Ersatzfahrern mitgebracht hatte, die in der Nacht aufgelesen worden sind auf Raststätten in der Bundesrepublik Deutschland, um dann die LKWs zu übernehmen. An einem LKW ist es ihnen gelungen einzudringen. Der ist auch ein Stück weit weggefahren worden. Aber die Kollegen, die dort streiken, haben eine Kette vor die LKWs gestellt, eine Menschenkette, so dass weitere Fahrzeuge zu entwenden ihnen nicht gelungen ist.
Und wie geht es den FahrerInnen jetzt?
27 Tage Arbeitskampf, die schlauchen natürlich auch unter diesen Bedingungen. Man muss sich ja auch vorstellen, wir reden hier über Fahrer, die über Monate hinweg nicht zu Hause waren, sondern ausschließlich in ihren Führernhäusern übernachtet haben. Wir haben uns darum gekümmert, dass heute Morgen eine medizinische Betreuung am Rastplatz war. Da ist ein Arzt gekommen, Herr Gerhard Trabert vom Verein Armut und Gesundheit aus Mainz, und hat in einem Arztmobil die Fahrer auch untersucht. Und das, was ich eben mitbekommen habe als Zwischenmeldung, drei hat er auch mitgenommen bzw. gebeten, mit ihm nach Mainz zu kommen, damit sich bei ihnen auch nochmal um tiefer liegende medizinische Probleme gekümmert werden kann.
Aber es gab ja jetzt auch schon Erfolgserlebnisse, also war da dann auch die Stimmung gut, nachdem die das geschafft haben, die LKWs zu verteidigen, oder also wie ist jetzt so die Stimmung vor Ort bei den ArbeiterInnen?
Die Stimmung am Freitag war am allerbesten, als die Schlägertruppe und Herr Masur in Handschellen abgeführt worden sind und mit Polizeiwagen von der Raststätte entfernt worden sind. Weil die Polizei dort sehr gewissenhaft und auch sehr umsichtig eingegriffen hat und Schlimmeres verhindert hat. Die Polizei war sofort mit fast 100 Leuten dort vor Ort und hat den Streit auch geschlichtet. Und auf die Bitte hin, sie auch auf Waffen zu untersuchen, die Schlägertruppe, wurden am Ende auch Stichwaffen festgestellt, nämlich zwei Messer, Gebissschutz, die ja darauf schließen lassen, dass man nicht unbedingt in friedlicher Absicht gekommen ist. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass die Schlägertruppe und Herr Masur festgenommen worden sind. Und das hat natürlich die Fahrer mächtig gefreut. Das ist doch logisch, wenn man sieht, dass diejenigen, die sie morgens früh noch bedroht haben und auf sie auch, ja auch eingeschlagen haben, ein Fahrer ist mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe seines LKWs geschlagen worden, wie die dann abends abrücken müssen, und zwar nicht selbstständig, sondern mit Polizeiwagen. Das hat natürlich die Fahrer sehr gefreut.
Natürlich noch eine große Frage ist, kann das überhaupt sein, dass Menschen... ja, 80 Euro Tagessatz versprochen wird, aber der denen dann nicht gezahlt wird, obwohl es ja eigentlich auch Bestimmungen dafür gibt. Also wenn jetzt Leute in Deutschland tätig wären, dass die zumindest den Mindestlohn bekommen. Wie hat das die Firma Masur geschafft, das zu umgehen und die Arbeiter also so auszubeuten?
Es ist erstmal festzustellen, dass das Alltag ist, was wir auf deutschen Autobahnen und auch auf europäischen Autobahnen erleben. Fahrer werden aus Osteuropa, aus Kirgisistan, aus Tadschikistan, aus Usbekistan, aus Georgien geholt, um Lkw für überwiegend Spediteure zu fahren, die in Polen und in Litauen angesiedelt sind. Und sehr oft erleben wir, dass sie den Lohn, der in den Verträgen steht, und wenn sie dann in Deutschland fahren, auch der Anspruch des deutschen Mindestlohns ihnen verweigert wird. Das ist Alltag. Die Gesetze sind eigentlich andere. Zum Beispiel müssten die Fahrer alle 14 Tage entweder nach Hause fahren oder sie müssten in einer festen Unterkunft, sprich in einem Hotel, übernachten. Das ist diesen Fahrern allen nicht widerfahren. Die leben zum Teil seit einem Jahr auf diesem LKW, haben ihr Zuhause nicht gesehen. Und auch die Richtlinien sehen vor, oder das deutsche Mindestlohngesetz sieht vor, dass wenn die Fahrer hier in Deutschland unterwegs sind, sie den deutschen Mindestlohn erhalten. Und für all das steht die Firma Masur mit ihren drei Petitionen, die dem Unternehmen angegliedert sind, nicht.
Es gibt ja einige große Firmen, zum Beispiel DHL und ich glaube Siemens und IKEA, die ihre Waren von Mazur fahren lassen. Und wie haben die sich dazu geäußert, dass also deren Waren von ausgebeuteten Menschen transportiert werden?
DHL sagt bis zum heutigen Tag, sie hätten die Petition, die die Fahrer an das Unternehmen geschickt haben, nicht erhalten. Es gibt andere Unternehmen wie die Online-Spedition Sender hier aus Berlin, die mittlerweile die Geschäftsbeziehung mit Mazur aufgekündigt haben. Wir reden ja hier nicht über eine kleine Spedition. Das Unternehmen hat bis zu 1000 Trucks durch Europa fahren. Und wir fordern natürlich, dass das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz auch hier eingehalten werden muss. Und wenn der Lohn nicht gezahlt wird von Mazur, dann sagen wir als Gewerkschaften, dann muss die Generalunternehmerhaftung greifen. Dann müssen diejenigen zahlen, die Mazur zum Transport von Waren angeheuert haben.
Okay, da haben Sie jetzt schon so einen Teil von den Verhandlungen angesprochen. Und gibt es noch andere Forderungen, die Sie stellen würden für die Arbeitsbedingungen?
Die erste Forderung, da geht es ausschließlich um die betroffenen Kollegen, ist und bleibt, dass Mazur die ausstehenden Löhne zahlt, dann sind sie auch bereit, die Aktion zu beenden. Ich gehe mal davon aus, dass keiner der Fahrer jemals wieder für Mazur fahren wird, weil sie jetzt mit einem, der nicht nur einen schlechten Ruf hat, sondern der Arbeitsrechte mit Füßen tritt, der zur Not versucht, das Recht mit eigener Hand, mit paramilitärischen Truppen durchzusetzen, dass dort niemand mehr arbeiten wird. Und dann geht es darum zu klären, was passiert mit den Beschäftigten weiter. Auch darüber führen wir Gespräche, aber das ist zu früh, hier etwas dazu zu sagen.
Aber wie könnten dann Möglichkeiten sein, die Leute auch in so bessere Arbeitsbedingungen reinzuholen? Oder also was wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, die Menschen in Tarifverträgen anzustellen? Gibt es da irgendwie schon Optionen?
Wie gesagt, da haben wir erste Überlegungen und führen erste Gespräche. Das ist aber noch zu früh. Das allererste, was jetzt passieren muss, der ausstehende Lohn muss gezahlt werden. Erst dann sind die Fahrer bereit, diese Aktion zu beenden. Und solange der ausstehende Lohn nicht gezahlt wird, wird diese Aktion weiterlaufen. Die Fahrer erleben dort eine Welle von Solidarität, die seinesgleichen sucht. Sowas habe ich selbst noch nicht gesehen. Dass Menschen aus den umliegenden Gemeinden kommen, dass aus Rheinland-Pfalz Menschen kommen, die Getränke, die Essen bringen, die Zigaretten bringen, dass das Bistum Mainz hier die Tafel, die Menschen, die Fahrer vor Ort versorgt, dass wir heute auch medizinische Hilfe besorgen konnten. All das spricht dafür, dass hier ein Thema hochgekocht ist, was alle wussten, dass es so funktioniert. Aber jetzt endlich auch mal sich die Beschäftigten, die davon betroffen sind, zur Wehr setzen. Das ist da ein Zeichen, übrigens nicht nur in die hessische Landespolitik, in die Bundespolitik und auch in die europäische Politik. Dort werden vor allem für die Logistik, die im Road Package, Mobility Package, die Gesetze gemacht, die scheinen nicht eingehalten zu werden. Und darum geht es natürlich auch im zweiten Schritt, jetzt gesetzliche Verbesserungen zu schaffen und diejenigen, die sich so verhalten wie Mazur, denen auch das Handwerk zu legen, damit sie vom Markt verschwinden. Ich kann vielleicht noch Folgendes erwähnen. Es gibt einen Bericht der Hessenschau vom gestrigen Abend, der Spätausgabe um 22.15 Uhr, wo der Chef des paramilitärischen Sicherheitsunternehmens Rutkowski ankündigt, dass es weitere Maßnahmen durch sein Unternehmen gibt, damit die Aktion auf dem Rastplatz in Grevenhausen beendet wird. Das heißt, dass die Festnahmen scheinen ihn nicht abgeschreckt zu haben und er wird unter Umständen es nochmals versuchen. Deswegen fordern wir auch, dass die dort festgenommenen Personen mit einem Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland belegt werden. Die stehen nicht dafür, dass die öffentliche Sicherheit gewahrt ist, sondern die stehen dafür, dass die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit ansteht. Und deswegen fordern wir von der Politik, die Festgenommenen auch mit einem Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland zu belegen.
Das ist traurig, dass es dann irgendwie solche Anlässe braucht, um ja, die Menschen dann so sehr wach zu rütteln. Aber hoffentlich passiert dann jetzt auch was.
Das wünschen wir uns auch. Die Politik ist aufgeweckt, das will ich durchaus sagen. Von wem wir nichts gehört haben, ist vom hessischen Innenminister, der sonst bei solchen Vorfällen immer der Erste am Mikrofon ist. Ich habe auch schon öffentlich gefragt, was macht er eigentlich beruflich? Vom hessischen Innenminister Boris Rhein haben wir zu diesen Vorfällen bis zum heutigen Tag nichts gehört. Das lässt darauf schließen, dass jeder paramilitärisch gekleidet und mit Panzerwagen durch Hessen fahren darf. Das ist eine Einladung an Menschen, die wir in dieser Art und in dieser Aufmachung nicht haben wollen. Und von daher wäre es schön, wenn der hessische Innenminister sich endlich auch mal zu diesen Vorfällen äußern wird.
Das war das Interview mit Stefan Körzel, dem Sprecher von Fair Mobility, zum Lkw-Streik in Deutschland. Das Interview ist übrigens vom April diesen Jahres. Seit einer Woche, also seit letzten Dienstag, sind die Truckerinnen jetzt im Hungerstreik. Weiter geht es mit der mit feministischer Country-Musik, und zwar von Tammy Nelson, 10-Ton-Truck.
Born poor, mama was too. Walking through the snow, plastic bags on their shoes. Papa selling houses, sleeping in a car. Four babies in the back seat, underneath the stars. Well, hey, hey, just work a little harder. Hey, hey, punching that clock with work and prayer and a little bit of luck. Make so much money, need a 10-ton truck. Daddy lost his job, put a hitch on the back of mama's little silver Dodge. Drove with nothing but our clothes and guitars. Right down to Nashville, gonna be big stars. Hey, hey, just work a little harder. Hey, hey, punching that clock with work and prayer and a little bit of luck. Make so much money, need a 10-ton truck. And you claw and you try to make a living, pay dues, get moved right back to the beginning. When the pie gets bigger, everybody wants a slice. What I've been cooking since back in 89. Well, hey, hey, just work a little harder. Hey, hey, punching that clock with work and prayer and a little bit of luck. Make so much money, need a 10-ton truck. Well,
das war Tammy Nelson mit 10-Ton Truck. Im Anschluss hören wir ein Interview mit Sarah Remke von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die aktuelle Entwicklung in dem Konflikt zwischen Armenien und Bergkarabach. Das Interview ist von Radio Lora München vom 20. September.
Von einer Enklave, einer armenischen Enklave in Aserbaidschan, also auf dem Territorium Aserbaidschan. Dort leben 120.000 Arzach-Armenier, also überwiegend christliche Minderheit der Armenier, ist dort zu Hause. Die Mehrheit sind Armenier, christliche Armenier. Das ist deren angestammtes Land und die leben dort schon ihr ganzes Leben lang. Und die große Gefahr ist eben die der Vertreibung. Also es hat ja schon mehrere Kriege um Bergkarabach gegeben. Der letzte Krieg war 2020. Danach war das Territorium noch kleiner geworden. Und jetzt spricht man eben von diesen 120.000 Menschen, Armeniern, die in Bergkarabach leben. Aserbaidschan ist das praktisch ein Dorn im Auge, weil dort eine eigene Regierung besteht in Bergkarabach, die das Gebiet eigenverantwortlich auch verwalten möchte. Und Aserbaidschan sagt, das ist unser Territorium und diese Bürger sind unsere Bürger. Aserbaidschan lehnt diese Konstruktion von Bergkarabach ab.
Wobei noch zu Seiten der Sowjetunion diese Region, gerade Bergkarabach, auch eine gewisse Autonomie hatte.
Ganz genau. Und da gab es ja Anfang der 90er Jahre den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und daraufhin große Fluchtbewegungen. Beide Seiten haben Verluste erlitten. Und seitdem ist eigentlich dieses Gebiet und die Feindschaft zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Dauerproblem in der Region. Und jetzt haben sich gerade auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine einfach die Machtverhältnisse auch nochmal stark verändert. Aserbaidschan ist immer stärker geworden, ist ja auch jetzt Gaspartner der EU und auch Deutschlands. Russland ist gebunden in der Ukraine. Und traditionell ist Russland praktisch die Schutzmacht für Armenien und diese Position Russlands ist immer schwächer geworden. Und das wurde auch vom armenischen Präsidenten Pashinyan immer wieder angesprochen und auch kritisiert, weil letztlich sind die Armenier in Bergkarabach sich selbst irgendwo überlassen. Es gibt keinen Schutz mehr für die Menschen. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Die letzten 9 Monate wurde die Region ja blockiert durch Aserbaidschan. Man muss sich vorstellen, es gibt eine Zugangsstraße nach Bergkarabach, über die alle Versorgung läuft, die ganze Infrastruktur. Da sind vor der Blockade täglich 400.000 Tonnen aus Bergkarabach und nach Bergkarabach transportiert worden. Und nach 9 Monaten haben die Leute dort wirklich mit einer Hungersnot zu kämpfen. Die Stromversorgung ist nicht mehr da, die Energieversorgung. Also diese Bevölkerung wurde extrem Druck ausgesetzt. Jetzt gestern hat ja Aserbaidschan die Region angegriffen. Und die neueste Nachricht kam aber vor wenigen Stunden, dass Bergkarabach aufgegeben hat. Es gibt also sozusagen einen Text von der Regierung Aserbaidschans, vermittelt durch Russland, wo klar wird, Bergkarabach verteidigt sich nicht mehr, sondern es ist praktisch Waffenstillstand vereinbart zu aserbaidschanischen Konditionen.
Was bedeutet das denn für die Bevölkerung in Bergkarabach?
Also wir von der Gesellschaft für bedrohte Völker, wir fürchten, dass das zu Massenflucht führt, weil Aserbaidschan sagt immer, das können ja unsere Bürger werden. Aber man muss wissen, dass Aserbaidschan ja keine Demokratie ist, sondern dort die Menschenrechte nicht geachtet werden und ohnehin eine Armenophobie besteht, wie wir sagen. Also ganz viel auch negativ in den Medien gesprochen wird. Die Menschen haben einfach eine Feindschaft gegen die Armenier und die Bergkarabach-Armenier sehen keine Zukunft in Aserbaidschan. Deswegen fürchten wir, dass genau das Ziel des aserbaidschanischen Diktators Aliyev erreicht wird, nämlich dass Bergkarabach frei wird von Armeniern.
Sie sagten ja, diese Kapitulation sei aufgrund der Vermittlung Russlands geschehen. Was sagen denn die anderen Staaten dazu, der Iran oder die Türkei?
Also die Türkei unterstützt ja Aserbaidschan. Aserbaidschan hat auch den Angriff gestern mit der Türkei abgestimmt. Und ohne diese Rückenstärkung eigentlich aus der Türkei wäre Aserbaidschan auch viel schwächer. Der armenische Präsident hat jetzt gesagt, die armenische Seite hat überhaupt keinen Einfluss auf diesen Text gehabt und hat den nicht praktisch vorher gesehen. Iran kann nicht sagen, wie viel Einfluss da gerade besteht. Und was natürlich für uns hier in Europa eigentlich schändlich ist, dass die EU, dass auch Deutschland da keinen Einfluss geltend hat machen lassen. Also man hätte aus unserer Sicht viel früher auch gegen die Blockade dieses Latschin-Korridors viel entschiedener vorgehen müssen, damit nicht die Bevölkerung in Bergkarabach in so eine Lage versetzt wird, wie sie jetzt ist.
Von Seiten der Europäischen Union hat die wirtschaftliche Seite Vorrang. Das Öl, was nicht mehr aus Russland kommt, oder das Gas, kommt jetzt aus Aserbaidschan. Ne?
Ja, das sehe ich auch so. Aber es gab auch Vermittlungsversuche und Gespräche mit den Präsidenten Aserbaidschans und Armeniens. Es wurde aber auch immer über die Köpfe der Bergkarabach-Armenier hinweg verhandelt. Also die waren eigentlich nie mit am Tisch. Und das ist auch was wir kritisieren, weil Armenien natürlich sozusagen der Ansprechpartner schon ist für die Armenier in Bergkarabach, aber sie auch eine eigene Stimme brauchen und auch haben. Bei diesen Gesprächen hat Aserbaidschan zugestimmt, nicht anzugreifen. Es sollte ja sozusagen ein Friedensprozess werden und dieses Versprechen hat Aserbaidschan jetzt gestern ganz klar gebrochen.
Denken Sie, dass es jetzt wirklich zu Friedensgesprächen kommt?
Nein, also ich würde sagen, das ist wie ein Diktatfrieden. Da ist ja nichts Freiwilliges mehr. Die Menschen wurden da reingezwungen. Aus so einer Position kann man nicht von Frieden sprechen, sondern das ist einfach, ja, das ist eine extrem gefährliche Situation für die Zivilbevölkerung vor Ort. Besteht wirklich die Gefahr von ethnischer Säuberung, von Vertreibung? Und was soll das für ein Frieden sein, wenn er darauf fußt, dass praktisch ein Staat seine extreme militärische Überlegenheit ausspielt und damit immer droht? Und Armenien ist im Verhältnis dazu einfach geschwächt.
Das war ein Interview mit Sarah Remke von der Gesellschaft für bedrohte Völker über die aktuelle Entwicklung in dem Konflikt zwischen Armenien und Bergkarabach. Als nächstes hören wir ein Lied von der kurdischen Band Silbus Utari, und zwar Ail Dilbere.
Şikiyi pırbe hale, aydın.
Das war Aydilbere von der kurdischen Band Silbus Otari. Kommen wir zur Agenda. Und zwar haben wir am Donnerstag, den 1. Oktober um 17 Uhr eine Veranstaltung im Postspot. Der ist am Wipkinger Platz. Kämpfe gegen Neoliberalismus und Faschismus in Argentinien mit Konzert von Las Manos de Filippi. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Ich lese kurz vor, was die VeranstalterInnen schreiben. Im Oktober stehen in Argentinien Präsidents- und Parlamentswahlen an. Mit Javier Milei erzielte ein rechtslibertärer, faschistoider Kandidat in den Vorwahlen im Sommer das beste Resultat. Und es besteht die Gefahr, dass er im Oktober die Präsidentschaftswahlen gewinnen kann. Seine Plattform besteht aus Austeritätspolitik und Angriffen auf die Rechte von ArbeiterInnen sowie die Rechte von Flinters im Speziellen. So will er zum Beispiel das erst 2020 durch die starke feministische Bewegung erkämpfte Abtreibungsrecht wieder abschaffen. An der Veranstaltung werden Personen sprechen, die an vorderster Front gegen die gegenwärtige argentinische Politik und gegen die mögliche Verschärfung der Angriffe auf die Bevölkerung kämpfen. Melanie Buero ist aktiv im Plenario de Trabajadoras, im Arbeiterinnenplenum und in der Gewerkschaft Actrices Argentinas. Eduardo Belliboni ist Leiter der Gewerkschaft Polo Obrero. Es gibt eine Simultanübersetzung Spanisch-Deutsch und ab ca. 19 Uhr Essen. Dann danach um 20 Uhr gibt es das Konzert mit Las Manos de Filippi. Die Band Las Manos de Filippi gibt es seit über 30 Jahren. Sie ist eine der wichtigsten linken Bands Argentiniens. Musikalisch sind sie sehr vielseitig aufgestellt. Sie bedienen eine Mischung aus Rock, Fusion, Cumbia, Ska und Punk. In ihren Texten geht es um antikapitalistische, gesellschaftskritische und soziale Missstände. So, dann gibt es noch einen zweiten Veranstaltungshinweis. Die Klimademo am 30. September in Bern um 14 Uhr. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Das war Radio Lora, das Donnerstagsinfo auf 97,5 MHz. Zum Schluss hören wir von Tribe 8 Wrong Bathroom.